Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Wir haben ganz viele Leute bei uns in dem Workshop, die noch nie Erde berührt haben oder die noch nie eine Sämling genau angeschaut haben oder die das nicht unterscheiden können, das eine vom anderen.
Vor ein paar Monaten bin ich an einem Laden für Designprodukte vorbeigekommen. Im Schaufenster hat es eine schön gestaltete Kartonbox mit Sämling gehabt. Habe ich gedacht, was macht denn die hier? Heute kann ich mich Wunder stillen. Ich trifft Scarlett Allensbach von Urban Roots. Sie hat in Basel 2018 ein Start-up gegründet, neu auch mit einem Laden im St. Johann-Quartier. Scarlett ist Industriedesignerin und in deren Episode erzählt sie, wie ihre Ausbildung mit Urban Gardening und der Firmengründung zusammenhängt. Mit Urban Roots für Pflanzenfreaks, wie es im Internet heisst, hat sie die Box mit diesen Sämli in den Designerladen gebracht. Durch einen Onlineshop können aber noch viel mehr Leute in einer Stadt vom Angebot von Urban Roots profitieren. Die Leute nämlich, die aus ihrem Balkon einen Garten machen wollen.
Ist der Laden, den ihr jetzt habt, ist der neu?
Genau, den Laden haben wir letzten Herbst eröffnet, relativ überstürzt, weil eigentlich haben wir nur ein Büro gesucht. Und dann ist uns der mehr oder weniger angeboten worden. Darum ist er auch noch ein bisschen leer, weil der Herbst ist nicht der ideale Moment ist, um Pflanzen einkaufen. Und wir verkaufen grundsätzlich alles, was wir bei uns im Onlineshop haben. Das heisst vor allem viel biologisches Saatgut. Und unsere Startboxen für Stadtgärtner, die wir speziell jetzt auf verschiedene Bedürfnisse angepasst haben. Wir haben einerseits die Startboxen für schattige Balkone, für sonnige Balkone, für Gärtner mit Kind und ganz neu auch eine für Insektenfreunde, also mit Pflanzen, also Blüten, wo einerseits von Insekten essbar sind oder nutzbar sind und aber auch von uns.
Ja, das ist aber lustig, wenn man da reinkommt, oder? Da hat es eigentlich jetzt auf Anhieb bis auf eure Zimmerpflanzen gar nicht so wahnsinnig viel Grün. Da draußen haben wir ein paar Pflänzchen. Also das sind ja nicht der klassische Gärtner. Bedarf oder irgendwie Setzling verkaufen. Die verkaufen eigentlich andere Sachen.
Genau, also eben, wir haben vor allem Saatgut, das ist so unser Hauptprodukt, das wir verkaufen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir zu unseren Produkten vor allem auch die ganzen Informationen mitverkaufen oder mitgeben. Dass die Leute wieder wissen, wie man überhaupt das alles anpflanzen muss. Also die ganze Dienstleistung, eigentlich, die dahinter steht, ist, die Leute wieder dazu zu motivieren, mehr zu wissen oder wissen, wie man kann die eigenen Sachen, eigenes Gemüse auf dem Balkon anbauen.
Saatgut, wo bekommen wir das her? Das ist eigentlich auch nicht so
einfach. Nein, es gibt leider in der Schweiz nicht allzu viele Saatgutproduzenten. In dem Mass, wo wir es jetzt einkaufen, gibt es eigentlich nur zwei. Wir bestellen unser Saatgut bei Sativa. Das wird eben in der Schweiz gezüchtet und ist rein biologisch und auch samenfest. Das heisst, man kann es auch aus der eigenen Pflanze wieder vermehren.
Okay, vielleicht kommen wir nachher noch auf das einmal zurück. Aber komm, wir machen einen kleinen Rundgang durch das Lädeli. Ich sehe, dort ist es zum ersten. Das kommt mir jetzt bekannt vor, oder? Man bekommt immer so ein Brief mit Sämli drin. Das heisst, da sieht man jetzt zum Beispiel gerade einiges. Und da sehe ich zum Beispiel Kohlrabi und Staun. Kommt das
auf dem
Balkon gut?
Das kommt eigentlich erstaunlich gut, aber jetzt hast du gerade eine von den schwierigeren Sorten ausgesucht, würde ich sagen. Also wir haben alles, das ganze Angebot so ausgelegt, dass es auf dem Balkon möglich ist, also alles in einem Topf erwächst und dass es auch für Anfänger speziell, also auch die Anleitungen sind alles für Anfänger geschrieben, es hat kein Fachjargon in unseren Anleitungen. Und alles funktioniert schon auch im Topf. Aber es gibt schon gewisse Sachen, die noch ein bisschen einfacher sind jetzt als Kohlrabi.
Ganz auf Anhieb und denke, das ist jetzt noch lässig. Aber es hat dann andere Sachen, wenn ich schon, also gewisse Sachen wie zum Beispiel Kürbis, die könnten unter Umständen gross werden, aber die wachsen eigentlich sogar auf dem Kompost überall, wachsen die relativ leicht, oder?
Beim Kürbis haben wir jetzt extra für den Balkon eine spezielle Sorte ausgewählt. Und zwar haben wir den Jack B. Little, heisst die Sorte. Die macht wirklich nur so faustgrosse Kürbis. Und logischerweise ist auch das Blatt in dem Sinn nicht ganz so gross wie bei den bei diesen grossen Kürbis, die man im Garten hat. Und darum ist es eben auch im Topf möglich. Weil sonst ist es schon nicht ganz so spassig, einen Kürbis auf dem Balkon zu haben, wenn er nachher den ganzen Balkon überwachst.
Und man will dann noch mal vom grossen Kürbis essen einladen, wenn man, das will die werden, wenn, je nachdem, wo die erwachsen werden, die gigantisch.
Genau.
Mit dem kann man auch ein bisschen blöffen, und so wie mit den grössten Tomaten und den grössten
Händen. Ja, bei unserer Kürbissorte kann man eher in die andere Richtung blöffen. Man kann sagen, ich habe den allerkleinsten Kürbis.
Und dafür
den härtigsten.
Genau. Dann sehe ich dahinter so Sachen. Was ist das? Das sind wie Shampoos und Duschgels.
Ja, genau. Das haben wir jetzt. Das ist von Amritza. Amritza ist ein recht junges Label aus Basel-Land, aus Reigoldswil. Und ganz speziell ist, also sie machen nicht nur Naturkosmetik, sondern all ihre Naturkosmetik tun sie auch Kräuter selber anbauen und selber destillieren. Und also alle Inhaltsstoffe kommen sozusagen auch aus Basel-Land. Also nicht nicht ganz alle, aber alle, die aus Kräutern hergestellt werden. Und das ist eigentlich einzigartig. Also ich kenne kein anderes Schweizer Label, das so lokal produziert. Und das ist natürlich mega schön und mega toll, dass wir das dann so innerhalb von diesen kurzen Distanzen eigentlich können, da bei uns verkaufen.
Hast denn du oder hat Amritza so wie eine Pflanze, wo so ihre Markenpflanze auf der Pflanze ist, die von dem Reigoldswil besonders gut kommt?
Ich denke nicht, dass sie jetzt eine Reigoldswil-spezifische Pflanze haben. Ich glaube, sie haben sich mehr daran orientiert, was sie können brauchen können. Also viel Salbei, Verwen, Rosmarin, halt solche Pflanzen, die mehrjährig sind und die in der Schweiz schon auch gut wachsen. Aber ich denke jetzt nicht speziell im Baselland.
Du hast Töpfe, verschiedenste, grosse, kleine Untertöpfe. Die sehen auch so aus, wenn sie entweder die oder jemand von euch gemacht hat.
Das stimmt, ja, die sind auf jeden Fall handgemacht. Nicht von uns, sondern das ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Label aus Zürich, das heisst Saulin, und er arbeitet zusammen mit der Töpferei im Iran und hat einen persönlichen Kontakt zu denen. Das heisst, es ist fair produziert und alles in Handarbeit. Und was auch noch speziell ist bei diesen Töpfen, ist, dass sie gepresst sind und nicht gedreht oder gegossen wie die meisten Töpfe. Das heisst, darum sind sie auch alle sehr einzigartig und haben einen recht speziellen Rand und eine unterschiedliche Farbe, Zusammenstellung und so einen relativ speziellen Look.
Hat das Pressen gewisse Vorteile? Im Unterschied zum Drehen, also ist der Topf noch dichter oder?
Nein, es hat sicher Vorteile in dem, dass es schneller geht als Drehen und dadurch natürlich wieder viel preiswerter ist, als wenn man jeden Topf einzeln dreht.
Was findest du, was würdest du mir unbedingt noch zeigen als besonders wichtig von eurem Angebot aus?
Das wichtigste Produkt sieht man eigentlich gar nicht bei uns, und zwar ist das unser Saatgut-Abo. Mit dem haben wir eigentlich angefangen und das hat eigentlich den ganzen Shop überhaupt ausgelöst. Und zwar ist, wenn man mit uns im Abo gärtnert, bekommt man jeden Monat ein Päckchen Saatgut heimgeschickt mit einer Anleitung, wie man das Ganze anbauen muss. Und kann so eigentlich mit uns ein Jahr lang durchs Jahr durchgärtnern und lernt so wieder jede Saison kennen. Man lernt kennen, welche Pflanze wie wächst und wird auch jeden Monat mit einem Rezept von uns beglückt, wo man so eigentlich wieder kann die ganze Gartensaison einmal durchleben, ohne dass man gerade aufgeschmissen ist, wenn man das zum Beispiel noch nie gemacht hat. Weil viele Anfänger, die noch nie gegärtnert haben, werden sehr schnell desillusioniert, weil sie anfangen und merken, dass es sie überfordert oder sie haben zu viele Pflanzen oder zu falscher Zeit angefangen oder die falschen Pflanzen am falschen Ort. Und mit unserem Saatgut-Abo nehmen wir ihnen sozusagen die ganze Planungsarbeit ab und sind gleichzeitig immer auch an ihrer Seite, sodass man eigentlich nie allein ist bei diesem ganzen Abenteuer.
Also kann man sagen, euer Zielpublikum sind eigentlich Leute, die eben tatsächlich eben keinen eigenen Garten haben zum Beispiel, eh nur auf dem Balkon ansehen oder auf dem Fenstersims und die ziemlich sicher keine Familiengärten besitzen.
Genau, ja. Also ist wirklich alles auf Topfgärten ausgelegt, auch die Anleitungen. Und das ist auch noch so ein Problem, dass vielmals sind die Anleitungen heisst irgendwie, du musst Radiesli säen in Linie mit 40 cm Abstand und dann stehst du auf dem Balkon und denkst, okay, wo soll ich jetzt die zweite Linie Radiesli säen, bitte schön, weil ich habe keinen 40 cm Abstand. Und darum haben wir alle unsere Anleitungen extra umgeschrieben für Balkon- oder Terrassengärtner.
Von einer Bewegung, oder, was ich Urban Gardening nennt. Wie bist du überhaupt darauf gestoßen?
Ich komme selber überhaupt nicht aus dem Gartenbereich. Ich habe Industriedesign studiert und habe immer in der Stadt gelebt und nie einen Garten gehabt. Also eigentlich genau wie meine Zielgruppe. Und habe dann wie irgendwann gemerkt, es kann ja wie nicht sein, dass das so schwierig ist, an die Informationen zu kommen. Und ich bin von Natur aus eher ein neugieriger Mensch und sehr hartnäckig und habe dann recht viel recherchiert und viel auch experimentiert. Und irgendwann wie denke ich, dass wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache und all das recherchieren und ausprobieren, dann kann ich das ganz so gut auch anderen zur Verfügung stellen, damit es andere nachher ein bisschen einfacher haben, die vielleicht nicht so viel Zeit investieren in die Recherche.
Also die haben jetzt eigentlich, kann man sagen, einen Markt gefüllt, weil es gibt natürlich überall, beim Mikro, auch bei ganz grossen Verteilern, gibt es natürlich Gartenshops, oder, wo die Leute dann noch können ihre Pflänzchen holen oder ihre Sämling holen. Aber wie du sagst, es kommt relativ wenig Information mit. Und das unterschätzt man eben auch sehr oft. Gärtner hat ein hohes Frustrationspotenzial. Mhm. Hast du selber ein Erlebnis gemacht in diese Richtung?
Erstaunlich wenig. Aber ich bin auch nicht ein Mensch, der sich, glaub, schnell frustrieren lässt. Ich verstehe aber, dass das bei gewissen Menschen passiert. Aber ich sehe halt, wie die Natur als Teil vom, also man muss halt mit der Natur arbeiten versuchen. Und wenn etwas stirbt, ist es nicht der Weltuntergang, sondern es gehört auch dazu. Zu jeder Pflanze, wo wächst, gehört auch dazu, dass halt die Pflanzen auch sterben. Und gerade wenn man mit Saatgut anfängt, ist das etwas sehr Natürliches. Also keine Pflanze, die Sämli macht, geht davon aus, dass aus allen Sämli eine neue Pflanze rauswächst. Das hat die Natur eine Art wie schon einkalkuliert, dass halt ein gewisser Teil nicht kommt. Und das finde ich einmal noch so ein bisschen tröstend, wenn etwas nicht kommt. Und eben gerade mit Saatgut ist auch die Frustration ein bisschen geringer, weil erstens ist es nicht so teuer, wie wenn man Setzling kauft. Das heisst, wenn es mal nicht funktioniert, kann man einfach wieder neu anfangen und nochmal versuchen. Und sonst einfach wieder irgendwie etwas mit etwas anderem anfangen. Es gibt ja so viele verschiedene Sachen, wo man ausprobieren kann. Es ist ja mehr, es soll ja auch Spass machen, zum Experimentieren.
Es kann ja alles möglich passieren. Innerhalb der Wohnung habe ich einmal angesagt und dann habe ich nicht ganz das richtige Ausmaß von Wasser verwünscht und dann haben sie ja verfaulen. Oder? Mhm. Und dann habe ich probiert, wie in letzter Minute, weil ich das viel zu spät gemerkt habe, dann das Gegensteuer zu geben, dann sind sie wieder zu trocken gewesen. Also man muss eigentlich auch wenn man Informationen hat, muss man doch immer auch gut schauen.
Das auf jeden Fall, aber man muss auch manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Also ich kann zum Beispiel gerade da, wir haben jetzt ja selber auch Setzling angesät und bei dem einen hat es jetzt auch ein Pilz drin, wenn du das siehst. Mhm. Aber wie man sieht, trotz dem Pilz wachsen alle Keimlinge eigentlich gut. Und das ist so zum Beispiel etwas, wo mir viele Kunden sagen, eben wenn sie Pilze haben, also zum Teil richtig so, wie so Champignon-Pilz, mäßige Pilz oder eben so Schimmelpilz, dass sie sofort das Gefühl haben, oh, das ist schlecht, das ist etwas nicht gut. Und natürlich, Schimmelpilz ist meistens nicht ein gutes Zeichen oder ein Zeichen, dass man zu viel Wasser gegeben hat. Aber Pilze sind eigentlich auch Teil von der Erde. Und in dem Fall ist das Myzen halt einfach schon in der Erde drin gewesen. Das muss nicht unbedingt schaden. einem Setzling. Es gibt ganz viele, wo dem trotzdem wachsen können. Und darum habe ich das jetzt nicht aufgegeben, sondern ich habe einfach gedacht, ja gut, ich schaue jetzt das eben, dass ich sicher mal nicht allzu viel Wasser gebe, aber überleben tut es wahrscheinlich trotzdem.
Ja, also eine andere große Frustrationsquelle natürlich noch mehr im Freilandgärtner. Das sind halt verschiedenste Schädlinge, oder? Da kommen halt dann irgendwie mal die Schnecken. Also von meinen Erdbeeren letztes Jahr habe ich glaube vielleicht höchstens ein Drittel können ernten. Es hat auch viele Schnecken gehabt letztes Jahr. Und dann will man aber auch die nicht mit Chemie umbringen, oder? Also es ist ein bisschen komplizierter geworden. Können dir da auch helfen, wenn es, sagen wir mal, es kommen vielleicht auch ein Insekt oder ein Ruppen oder vor der Verfressen? Was sagen dir denn die Leute?
Also grundsätzlich tun wir nur biologisch gärtnern. Das heisst, wir sagen den Leuten sicher mal nicht, Chemie zu verwenden und auf keinen Fall Pestizide oder Insektizide. Wir haben vom Balkon natürlich einen grossen Vorteil, dass es fast keine Schnecken hat oder dass es die Schnecken so hoch nicht aufschaffen. Das ist eigentlich schon mal sehr toll. Und was wir auch wirklich sehr stark gemerkt haben, ist, dass halt eine gesunde Pflanze viel weniger anfällig ist auf Schädlinge als eine kränkelnde Pflanze. Und dass das, ich finde, Prävention ist eigentlich immer die beste Lösung, dass man einfach versucht, möglichst starke und gesunde Pflanzen anzuziehen und auch eben zu schauen, dass die Erde genug Mikroorganismen hat, dass man zum Beispiel Würmer kann man auch auf dem Balkon einsetzen, dass man alles schaut, dass eigentlich das Ökosystem möglichst intakt ist, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, 10 Meter über dem Boden gärtnert. Und durch das habe ich jetzt zum Beispiel viel weniger Schädlinge als viele von meinen Kunden.
Spannend. Also du schaust, dass eigentlich die Erde gut ist, dass die Umgebungsbedingungen gut sind, dann gibt es manchmal dann halt noch Einwirkungen, wo du nicht einmal sehr viel dagegen machen könntest, wenn es regnet und sagen wir mal, es ist ein relativ saurer Regen oder halt eben halt ein stickstoffreicher Regen, dann ist das eben auch nicht so lässig. Also, aber das findet überall statt und das geht auch über die Wälder und über die Landschaft drüber. Also es gibt gewisse Bedingungen, die man nicht völlig in der Hand hat und nicht völlig beeinflussen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch gerade dort hat man es als Stadtgärtner wieder ein bisschen einfacher, weil halt viele Balkone sind geschützt von Wind, auch von sonstigen starken Witterungen wie Hagel und so weiter. Das heisst, man kann wie immer ein bisschen geschützteren Rahmen gärtnern. Und zudem ist es in der Stadt auch immer ein bisschen wärmer als auf dem Land. Man hat auch ein bisschen ein grösseres Spektrum, was man ansehen kann im Vergleich zu einem offenen Garten.
Genau, das ist ein Vorteil, oder? Man hat sozusagen wirklich ein eigenes Mikroklima, man hat ein eigenes Biotop in Anführungszeichen. Und wenn man es dann mit zusammenzählt, also wenn es jetzt viele verschiedene Balkone gäbe, die alle begrünt sind, beziehungsweise Pflanzen drauf haben, dann gäbe es also auch einen Effekt ins Ökosystem hinein. Also wenn das ein Trittstein, oder wenn es Stein legt, oder von Balkon zu Balkon. Jetzt Spannende finde ich wirklich, dass wie eine weitere Öko-Ebene ist. Oder? Dachbegrünung dann oben, dann ist nochmal eine. Und die haben je unterschiedliche Bedingungen. Wenn ihr jetzt euer Saatgut bestellt, schaut ihr auf das, schauen, dass gewisse Sachen, besonders sagen wir jetzt für eine Balkonebene, wo es noch relativ heiß werden kann, geeignet ist, oder unter Umständen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein schattiger Balkon, da machen sie eine Unterscheidung.
Oder? Ja, natürlich. Ja. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Wir haben uns ja vor allem auf Anfänger spezialisiert. Also mein Ziel ist, dass die Leute, die keine Ahnung haben vom Gärtnern, mit uns so wie das Grundwissen vermittelt bekommen. Und der Fehler, den die meisten am Anfang halt machen, ist, dass sie sich die Pflanzen aussuchen, die sie besonders gerne hätten und nicht die, die bei ihnen halt besonders gut wachsen würden. Oder auch ganz viele gar nicht wissen, zum Beispiel, wie sonnig ist es überhaupt auf ihrem Balkon. Oder nur so die Definition, sonnig und schattig. Also das ist ja wie, eben auf jeder Pflanze steht es zwar drauf, eben für Sonne, Halbschatten, aber was heisst es überhaupt? Wie viele Sonnenstunden ist Sonne? Das erklärt einem ja schon mal niemand. Und das sind so dort die Punkte, die wir eigentlich ansetzen und dann eben darum auch die ersten zwei Saatboxen entwickelt haben, extra für Sonne und einen schattigen Standort, damit man das schon mal den Fehler nicht macht und versucht, Oberschienen im Schatten zu ziehen.
Kannst du mir das Beispiel sagen, für was sehr gut auf dem schattigen Balkon kommt, weil das ist nicht so einfach. Ich habe einen sehr schattigen Garten. Ich muss immer wieder ausprobieren. Und was vielleicht besonders gut auf einem, wirklich sagen wir mal, sehr heissen Balkon kommt.
Also für den schattigen Balkon empfehlen wir grundsätzlich alle Salate. Alles, was so blattgemüsemässig und mein persönlicher Favorit sind Radiesli. Die wachsen einfach viel besser, wenn sie nicht so viel Hitze haben, weil sie sonst einfach vor allem schnell sprießen und schnell in Blüte gehen und weniger starke Knollen bilden. Das ist sicher, für mich ist das grösste Erfolgserlebnis gewesen, im vom schattigen Balkon.
Was wir jetzt schon gehört bei dir ist, dir empfehlen auch Gemüse und Obst oder Beeren, nehme ich mal an. Und also nicht nur, sagen wir jetzt, Geranien oder...
Gar nicht, nein. Also wir haben nur essbare Pflanzen bei uns im Angebot. Also wir haben uns wirklich, es geht ums Stadtgärtner in dem Sinn, dass man sich selber kann, also nicht ernähren, in dem, dass man Selbstversorger wird, aber dass man sich von den eigenen Pflanzen kann ernähren. Also alles Saatgut, das wir haben, sind essbar oder Heilpflanzen oder beides.
Also es sind eigentlich Pflanzen, die man sozusagen noch einen zweiten Gewinn hat. Man hat sie gesehen, anwachsen und dann kann man sie noch essen.
Genau. Und meistens haben sie noch einen dritten Gewinn, das für die Insekten auch noch etwas taugt. Für den sonnigen Balkon ist für mich, also natürlich Tomaten, ist das, wo die meisten auch sehr gerne haben, wo sehr gut wächst auch und sehr zuverlässig. Wir haben da Cherrytomaten auch, weil es halt Cherrytomaten nicht ganz so viel Sonne braucht wie die grösseren. Und das kommt eigentlich recht gut, ja.
Ich habe in einer der früheren Folgen mit jemandem geredet, wo wirklich Saatgut geht ernten. Also vor allem Saatgut geht ernten, auch auf Magerwiesen, auf Halbtrockenwiesen, also an Orten, wo vielleicht auch mal eine Orchidee drin ist und so. Und er ist natürlich der absoluten Überzeugung, dass lokales Saatgut besonders gut angepasst ist, natürlich an einen bestimmten Lebensraum. Also das ist jetzt ein Berner, oder? Und darum sammelt er eigentlich in Bern und im Südjura ein Saatgut. Und habt ihr so etwas wie eine Rückkopplung oder einen Feedback-Prozess, wo ihr seht, das Saatgut, das ihr in euren Boxen jetzt verkauft habt?
Nicht unbedingt jetzt lokal. Es ist ein bisschen gemein, weil wir halt in Basel sind. Das heisst, wir haben im Vergleich zu der restlichen Schweiz einfach einen rechten Vorteil, was die Sonnenstrahlen anbelangt. Darum ist es eigentlich nicht so aussagekräftig. Aber was wir machen, ist natürlich also alles einmal testen bei uns, zuerst auf dem Balkon, und zum schauen, wie es kommt. Und wir teilen ja auch das Teilen auf Instagram. Also das ist eigentlich so eben Teil von unserer Vermittlungsarbeit auch, dass die Leute schauen können, wie es bei uns wächst und wenn es bei uns wächst, dass sie sich wie können etwas festheben auch und dann sehen, ah, okay, jetzt sind jetzt Tomaten raus schon oder noch nicht, oder dass sie wie auch wissen, wann wir was machen und dann sich so können uns anschliessen. Aber ich meine, das kann man nicht für eine Studie verwenden. Das ist einfach ein Balkon, wo wir eine Art als Vorbild nehmen, aber nicht unbedingt jetzt speziell für das Klima. Aber was sicher wichtig ist, ist, dass wir logischerweise Schweizer Saatgut verwenden, das in der Schweiz gezüchtet wird. Eben, Rheinau ist jetzt nicht so weit von hier entfernt. Das heisst, wir können eigentlich davon ausgehen, dass es gut wächst, wenn es bei Ihnen gut wächst.
Zwar sehr viel Sonne, aber es hat leider auch sehr viel Hitze. Es ist eine Hitzeinsel und insofern ist sie auch fast wieder ein Experimentierlabor, weil sie eben so heiß ist hier. Und wenn man sich auch überlegt, was für Arten wir in Zukunft hier ansehen oder was für Bäume wir hier pflanzen, wo irgendwie die Hitze und dann im Winter noch Unwetter und plötzliche Schneelasten irgendwie müssen überleben. Also es ist ein bisschen wie ein Experimentierlabor hier, denke ich. Auch noch, das haben wir der Stadtgärtner von Basel gesagt, der oberste Stadtgärtner, hat gefunden, Basler, weil sie eben kein Land rundherum haben, haben eine sehr grosse Sehnsucht nach Natur.
Also politisch könnte man es vielleicht definitiv so mit nachvollziehen, aber jetzt nicht speziell mehr als zum Beispiel Zürich, wo ich jetzt herkomme. Und wir haben ja Land rundherum. Also ich denke, das Land ist ja nie weit weg von Basel. Ich glaube, da hat man viele Orte in Zürich, wo das Land noch weiter weg ist, obwohl man eigentlich Land hat innerhalb des Kantons.
Ja, das ist wohl, das ist die grössere Anlage.
Ja, aber es hat sicher extrem viele Familiengärten da und auch eine recht grosse Szene von Stadtgärtnern und viele junge auch Start-ups, die sich dieser Thematik annehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt einfach so empfinde, weil ich halt da in dieser Szene drin bin oder ob das in anderen Städten vielleicht nicht genauso lebendig könnte sein.
Hast du das Gefühl, das ist eine grössere Gruppe von Leuten? Oder ist das das Gefühl, es ist in Anführungszeichen eine Gruppe, die sensibilisiert ist, Freaks oder Nerds?
Es gibt sicher ein paar Freaks und ein paar Nerds, aber es gibt auch eine recht grosse, konstante Szene in dem Sinn. Es gibt zum Beispiel in Basel das Urban Agriculture Network. Ich nehme an, das kennst du vielleicht schon. Das ist eben ein Netzwerk von verschiedenen Projekten, die gärtnern, aber auch Projekte, die Ernte verwertet oder auch zum Teil so Sozialgartenprojekte. Und die sind sehr stark aktiv und sehr gut vernetzt auch. Und auch sehr wert für eine Stadt wie Basel, wo wir auch Mitglied sind. Und dort, also wenn ich jetzt, seit wir dabei sind, einmal haben die Projekte jetzt nicht, haben jetzt wenig aufgehört oder sind eigentlich immer noch mehr dazugekommen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall viel Konstanz drin und auch ein steigendes Bedürfnis danach.
Also du hast gesagt, du hast mit deiner Idee 2018 angefangen und du hast gesagt, die Motivation war, dass du eigentlich die Informationen teilen wolltest, die du selber hast mühsam zusammensuchen. Ist das wie am Schluss von deiner Ausbildung gewesen und du hast gefunden, das wäre für mich jetzt der Weg, den ich könnte gehen als Designerin, die sonst in Anführungszeichen vielleicht eher Industrieprodukt oder Konsumprodukt hätte ich jetzt gestaltet. Ich finde es doch noch einen relativ starken, sagen wir mal, Richtungswechsel.
Also Richtungswechsel ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also es ist erstens ist eben nicht meine erste Firma, die ich gegründet habe, sondern die zweite. Ich habe nach dem Studium Söder gegründet mit 3 Kollegen. Das ist ein Label, wo wir verschiedene Produkte designt haben, wo wir einfach lokal produziert haben. Von Möbel über Accessoire bis Kosmetik. Heute machen sie nur noch Kosmetikprodukte selber in der Schweiz. Und das heisst, ich kann, obwohl ich Industriedesign studiert habe und das sehr industriell tönt, habe ich mich von Anfang an für die lokale und nachhaltige Produktion entschieden und habe eigentlich nie in einem anderen Bereich mich eingebracht oder nicht mal irgendwo geschafft, wo man nicht nachhaltig produzieren hätte können. Und das heisst, für mich ist das jetzt nicht ein mega Sprung gewesen, aber das ganze Gartenwissen, das habe ich natürlich nie können. Also das habe ich alles mir autodidaktisch beigebracht. Das heisst, das ist schon noch ein rechter Sprung gewesen. Und das hat sich mehr durch das ergeben, dass ich dann bei Söder eben ausgestiegen bin und nachher wie ein Jahr lang mich neu orientiert habe und verschiedene Aufträge angenommen habe, einfach zum ein bisschen ausprobieren, was alles noch da ist und was ich alles Lust hatte zu machen. Und habe dann wie gemerkt, dass eigentlich das ist, was mir am meisten Freude macht, weil ich einfach wirklich gerne in der Natur bin und gerne mit Pflanzen zu tun habe und ich natürlich das mit einem eigenen Label auch sehr gut mit meinem Designwissen kann verbinden.
Du hast eine Art Entrepreneurial Gene, also du hast irgendeine Art so eine Unternehmensgen. Wo hast du denn das her?
Das ist eine gute Frage, ich kann es dir nicht so genau beantworten. Aber ich denke, das ist mein... Für mich hat das recht viel eigentlich mit Design zu tun. Also ich habe das Studium ja nicht umsonst ausgewählt, weil im Design geht es ja darum, etwas zu kreieren, etwas zu konzeptionell überlegen, wie man etwas kann auf die Beine stellen kann. Ob das jetzt ein Produkt ist, wie irgendwie ein Stuhl, oder ob das ein Label ist oder ein Logo, ist eigentlich schlussendlich irrelevant. Ich tue einfach sehr gerne Sachen entwickeln, aber ich habe jetzt niemanden in meiner Familie oder in meiner Verwandtschaft, der eigentlich unternehmerisch tätig war. bis anhin. Ich wäre dann die Erste. Ja.
Dann ist es vielleicht doch nicht das Gen, oder? Oder es in einer anderen Generation ist es gewesen. Was ist für dich jetzt, für deine Firma, der nächste Horizont? Oder wo denkst du, wo stehst du jetzt? Sind ihr am Konsolidieren von dem, was ihr habt, oder denkt ihr schon wieder über neue Sachen nach?
Ich denke, wir sind jetzt gerade so am heikelsten Punkt bei einem Start-up. Das ist das dritte Jahr jetzt. Und, es entscheidet sich eigentlich jetzt in den nächsten, ja, in dem und im nächsten Jahr vielleicht, ob wir wieder Sprung schaffen, das richtig zu etablieren, dass es, sagen wir, eine richtige Firma ist und eben nicht bei einem Start-up bleibt, dass man sich ja kann auf dem Markt durchsetzen kann. Oder ob es wie einfach mehr so auf dem Level bleibt, wie es jetzt ist. Darum, ich habe natürlich grosse Ambitionen für die nächsten Jahre und bin jetzt aber noch momentan noch ein bisschen am herausfinden, was die genau sind. Also in welche Richtung ich weitergehen und ja auch also persönlich, wie stark ich in das involviert sein oder wie fest ich das vielleicht auch über anderem könnte abgeben.
Also etwas, was mir so durch den Kopf geht, spontan ist, es ist, im Moment hat es sicher sehr stark noch mit der Schweiz zu tun, mit der Region. Und es soll ja letztlich eine Dienstleistung an die Stadt Gärtner von einer Stadt sein, von Schweizer Städten vielleicht vor allem auch. Dass der Schweizer Markt sagt, dann ist oft ein bisschen klein oder, für das. Für sich gibt es eine Möglichkeit, irgendwie fast für eine Art Netzwerkorganisation aufzubauen und in anderen Ländern auch regionale Initiativen zu haben. Oder wie siehst du, das ist es nicht eigentlich ein bisschen begrenzt, dadurch, dass es eben regional ist?
Doch, auf jeden Fall, ja. Das ist so der grösste Nachteil, wenn man lokal produziert, dass es halt lokal ist und sollte lokal bleiben, in meinen Augen auch. Das weiss ich noch nicht genau, ob das... Also in meinen Augen ist der Schweizer Markt noch genug gross. Vor allem, wie du ja gesagt hast, wir sind in einer Marktlücke und wir haben keine Konkurrenz praktisch. Von dem her, solange wir da noch allein sind, ist der Markt relativ gross. Aber ja, es sind schon auch Ideen da, von eben das auszuweiten auf andere Länder. Aber dann müssen wir halt in jedem Land eine komplett neue Produktionskette aufbauen. Und das ist natürlich mit recht hohen Kosten und sehr viel Aufwand auch wieder verbunden.
Was siehst du, ist eigentlich der nächste Schritt für die Community, also für die Leute, die jetzt eigentlich Anfänger sind? Hast du das Gefühl, die brauchen euch dann noch oder werden die dann mal selbstständig? Und wie stark braucht man die Community? Also muss man die wirklich, muss man da eigentlich beim Kindergarten anfangen und das anfangen, wie aufbauen? Blöd gesagt, was denkst du, ist so eine übergeordnete Vision, die du hättest für die Stadt Gärtner in einer Stadt?
Also mein Ziel ist natürlich schon, dass sie selbstständig werden und dass eigentlich eben, es ist nicht so viel Wissen, das man braucht. Man muss eigentlich nur...
Ein Anfang.
Hoi.
Hey. Hey.
Hallo.
Sorry, ich gebe gerade noch ein Interview. Oh,
nein, nein, nein. Wir sind bald fertig. Dann machen wir wenigstens mal eine Pause.
Was habe ich gesagt?
Du wolltest eigentlich gern, dass sie selbstständig werden.
Ah, genau. Weil eben, also... Ja, es klingt jetzt wirklich doof, aber es ist eine Art wie eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also es geht ja nur darum, mal den Mut den Leuten zu geben, dass sie etwas anfangen können und dass sie sich mal getrauen, irgendetwas anzuhaben oder blöd gesagt, nur mal einfach mal Erde anlangen. Wir haben ganz viele Leute bei uns in dem Workshop, die noch nie Erde berührt haben oder die noch nie Sämli genau angeschaut haben oder die das nicht unterscheiden können, das eine vom anderen. Und sobald man das einmal gemacht hat, dann hat man hoffentlich den Mut, um das vielleicht mal auch selber auszuprobieren oder zu experimentieren. Und dass man eigentlich uns dann ja, nicht unbedingt noch braucht, aber dass man bei Fragen natürlich immer auf uns zurückkommen kann.
Der Erfolg von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Scarlett Allensbach recht herzlich für ihre Zeit. Zum Schluss noch ein Hinweis auf frühere Folgen, die mit dem Thema Urban Gardening etwas zu tun haben. Ich habe eine Folge zum Thema Dachbegrünungen gemacht, die gut zeigt, wie unterschiedlich das Klima auf einem Dach oben ist im Vergleich zum Garten unten. Ich habe eine Folge mit einem Spezialist für einheimisches Saatgut gemacht, die übrigens heisst «Wiese ist nicht gleich Wiese». Und eine weitere mit dem obersten Stadtgärtner über die Zukunft der Bäume in einer heissen Stadt wie Basel. Und am Schluss noch das. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL «Nature and the City». Der Vorteil von ihr ist, dass man jetzt alle Episoden gerade direkt auf meiner Webseite starten und hören kann. Alle, die wollen, können aber auch wie immer die neueste Folge auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und hören. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.